Die Folge wird präsentiert von Maxon. Sie werden überall dort eingesetzt, wo Ingenieure keine Kompromisse eingehen wollen. Die hochpräzisen Elektroantriebe von Maxon. Seit über 60 Jahren entwickelt der Schweizer Antriebsspezialist DC- und EC-Motoren. Diese Motoren treiben sogar die NASA-Rover auf dem Mars an. Mehr Infos unter www.maxongroup.de.
Das ist dann auch für uns tatsächlich dann der erste kommerzielle Betrieb, also 320 MW, mal so eine Größenordnung zu sagen, steht auf 12 Hektar Land, kostet 650 Millionen Euro etwa. Also man sieht, das sind keine Demonstrationsprojekte mehr, sondern das sind wirklich große kommerzielle Projekte. Lieferverträge hinten raus im Bereich von Milliarden. Das ist im Grunde das, was ich am Ende dann mit dem Wasserstoff erwirtschaften muss. Also da sind wir weit weg von Demonstrationen. Und trotzdem ist es aber erst die erste kommerzielle Großphase.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ich bin Christopher Batschik und freue mich, dass ihr auch heute wieder zuhört. In dieser Folge dreht sich alles um Wasserstoff, ein vielseitiger Energieträger, der dabei helfen könnte, schwere Industrieprozesse, wie zum Beispiel die Stahl- oder Chemieproduktion oder auch den Schwerlastverkehr zu dekarbonisieren, also dafür zu sorgen, dass weniger CO2 ausgestoßen wird. Wenn direkte Elektrifizierung mit Batterien an ihre Grenzen stößt, wird Wasserstoff zu einem Hoffnungsträger der Energiewende. Und wir fragen uns heute, ist das zu Recht so? Und welches Potenzial steckt im Wasserstoff? Darüber spreche ich heute mit Dr. Gerd Tjax. Er verantwortet als Geschäftsführer von EWE Hydrogen die strategische Entwicklung von Elektrolyseanlagen und ist als Experte auch am VDE Zukunftsdialog Wasserstoff beteiligt. Hallo Gerd, schön, dass du dabei bist.
Hallo Christopher, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auch. Gerd, Wasserstoff ist ja schon seit vielen Jahren ein Thema, habe ich gerade auch schon in der Einleitung erwähnt. Er gilt so ein bisschen als Hoffnungsträger für die Energiewende. Seit wann beschäftigst du dich denn mit Wasserstoff und wie bist du dazu gekommen?
Ja, tatsächlich beschäftige ich mich schon seit mittlerweile 2009 mit Wasserstoff, also relativ lange. Ich habe mal bei Volkswagen angefangen, 2009, und habe damals in der Brennstoffzellenentwicklung, Volkswagen hat damals noch Wasserstoffautos entwickelt, ich habe damals in der Brennstoffzellenentwicklung meine Abschlussarbeit geschrieben, damals zu Wasserstoff, und ja, fand das Thema total spannend. Damals insbesondere die Erzeugung, also so ein Auto zu bauen, das war gar nicht so das große Problem, sondern eher, woher kommt der Wasserstoff, und habe mich dann entschieden, auf dem Thema zu promovieren und habe dann an der RWTH Aachen tatsächlich auch zu Elektrolysetechnologie, also das, über das wir heute sprechen, schon promoviert.
Jetzt ist Wasserstoff ja vielen auf jeden Fall ein Begriff, aber vielleicht haben nicht alle direkt eine Vorstellung, wie wird der Wasserstoff überhaupt hergestellt? Deshalb erklär doch gerne mal den grundlegenden Prozess, wie Wasserstoff überhaupt entsteht.
Ganz grundsätzlich kann man Wasserstoff aus allen Kohlenwasserstoffen herstellen, die wir so haben. Also das kennt man heute und ist auch heute üblich, dass man zum Beispiel Wasserstoff aus Erdgas herstellt. Das ist dann die sogenannte Dampfreformierung. Im Grunde holt man aus den Kohlenwasserstoffen den Kohlenstoff raus und hat dann im Grunde hinterher den Wasserstoff. Das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen, weil im Grunde Kohlenstoff beim Prozess entsteht. Und die Alternative, über die wir ja heute sprechen und auch die wir auch politisch eigentlich im Fokus haben, ist die Elektrolyse, also sprich die Herstellung aus Strom. Man würde dann im Grunde, Elektrolyse kennt jeder aus der Schule, man bringt Strom in einen Prozess, und das ist letztlich eine Redoxreaktion, ne, kennt man auch aus der Schule, nur kontrolliert, und am Ende würde dann sozusagen der Strom den Wasser, das ist dann, geht Wasser zu dem Prozess dazu, aufspalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Und das passiert räumlich getrennt voneinander, das ist eigentlich der Clou dieses Elektrolyseprozesses. Man kann dann einmal gesondert den Wasserstoff und einmal gesondert den Sauerstoff aus diesem Prozess herausnehmen.
Und in dem Zusammenhang taucht auch immer wieder der Begriff grüner Wasserstoff auf. Was bedeutet dieser Begriff?
Ja, letztlich ist ja das Ziel, dass wir im Grunde mit dem Wasserstoff, der heute grau hergestellt wird, also aus Methan, dass wir diesen Prozess umstellen zu einem Prozess, der eben keinen CO2 beinhaltet. Und das funktioniert natürlich dann, wenn man erneuerbaren Strom nimmt. Also das ist das große Ziel, dass wir im Grunde Strom aus erneuerbaren Anlagen nehmen. Das kann PV sein, Wind onshore, Wind offshore. Und diesen Strom nutzt man eben zur Wasserstofferzeugung. Dann würde man erstmal sozusagen von grün sprechen. Das ist das, was man so in der rein technischen Vorstellung sieht. Eine andere Variante ist, das hört man auch öfter mal, der blaue Wasserstoff. Blau heißt dann, er ist im Grunde fossilbasiert. Das ist das, was ich gerade sagte. Man macht die klassische Dampfreformierung, fängt das CO2 auf und speichert das irgendwie unter Tage weg. CCS nennt man das dann. Dann würde man von blauen Wasserstoff sprechen. Wir wollen aber eben gerne den grünen, also sprich den, der aus erneuerbarem Strom hergestellt wird. Man muss noch dazu sagen, dass die Europäische Kommission sich selber eine Definition für grünen Wasserstoff überlegt hat. Das ist so eines der großen Themen, die wir auch politisch gerade adressieren müssen. Wie genau ist denn eigentlich grüner Wasserstoff definiert? Da hat die Politik sich sozusagen eigene Kriterien überlegt, die nach gewissen Regeln funktionieren. Aber letztlich geht es immer darum, dass wir ein Wasserstoffmolekül haben, was wirklich im Prozess keinen CO2-Ausstoß verursacht.
Okay, jetzt wissen wir ja grob, wie Wasserstoff entsteht. Welches Problem soll der denn lösen? Beziehungsweise was sind auch die Vorteile von grünem Wasserstoff jetzt gegenüber anderen Energieträgern?
Also ganz plakativ ist es natürlich, dass wir neben dem erneuerbaren Strom, das ist das ja, was wir in der Energiewende heute sowieso schon tun, wir haben ein sozusagen klassisches Stromsystem mit CO2-behaftetem Strom, das wir sukzessive umstellen auf Strom aus erneuerbaren Energien, dass wir neben dieses Stromsystem, also neben diese erneuerbaren Elektronen auch erneuerbare Moleküle stellen. Also du oder ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ein Großteil des Energiesystems eben nicht auf Strom basiert, sondern auf fossilen, flüssigen Energieträgern, also Öl, Gas für den Wärmesektor. Und die Idee ist eben, dass man zusätzlich zum erneuerbaren Strom ein erneuerbares Molekül hat. Und das wäre dann im Grunde Wasserstoff, also Dekarbonisierungsgedanke ist ein Gedanke. Aber auch schon immer, das war immer auch schon beim Wasserstoff eigentlich in den 70ern schon die Idee, ist auch eine gewisse Energieunabhängigkeit, weil ich ja im Grunde dann nicht mehr auf fossile Energieträger angewiesen bin, die ich irgendwo aus irgendwelchen Staaten importieren muss, sondern ich kann im Grunde auch inländisch aus oder auch europäisch aus erneuerbaren Energien eben ein Molekül produzieren, ja, das ich dann in verschiedenen Sektoren einsetzen kann. Und wenn man das eben zu Ende denkt, dann ist das auch immer gerne bezeichnet als Sektorkopplung. Man würde sozusagen den Stromsektor koppeln an andere Sektoren, die heute beispielsweise auf Öl oder Gas laufen.
Du hast gerade auch schon erzählt, ihr beschäftigt euch auch bei EWE Hydrogen mit der gerade angesprochenen Elektrolyse. Genauer gesagt, baut ihr sogar Elektrolyseanlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Und da seid ihr gerade an einem ziemlich großen Projekt dran. Ihr baut aktuell eine 320 Megawatt Elektrolyseanlage. Kannst du die Zahl für uns vielleicht mal so ein bisschen einordnen? Wie groß kann ich mir das vorstellen?
Ja, vielleicht mal so als Vergleich. Ich habe in meiner Doktorarbeit habe ich eine 100 kW Anlage gebaut, also 0,1 MW. Das ist das, was man sozusagen als Doktorand gerade noch so umsetzen kann.
Okay.
Also man sieht, 320 MW ist deutlich, deutlich größer. Wenn man jetzt mal so auf Europa schaut, ist das, wir sagen immer, einer der größten Anlagen. Das ist ja relativ dynamisch, diese Liste. Aber es ist schon eine der größten Anlagen im Betrieb. In Deutschland aktuell sind in einer Einzelanlage 20 MW. Es entstehen aber gerade noch andere Anlagen, die so in diesem dreistelligen MW-Bereich sind. Aber das ist sozusagen die aktuelle, würde ich sagen, aktuelle Innovationsstufe, dass man tatsächlich diese dreistelligen MW-Zahlen in einer Anlage realisiert. Und das ist dann auch für uns tatsächlich dann der erste kommerzielle Betrieb, also 320 MW. Mal so eine Größenordnung zu sagen, steht auf 12 Hektar Land, kostet 650 Millionen Euro etwa. Also man sieht, das sind keine Demonstrationsprojekte mehr, sondern das sind wirklich große kommerzielle Projekte, Lieferverträge hinten raus im Bereich von Milliarden. Also das ist im Grunde das, was ich am Ende dann mit dem Wasserstoff erwirtschaften muss. Also da sind wir weit weg von Demonstrationen und trotzdem ist es aber erst die erste kommerzielle Großphase, kann man sagen.
Also wir brauchen extrem viel Fläche. Wie kann ich mir diese Elektrolyseanlage jetzt vorstellen? Wie ist die technisch aufgebaut?
Ja, vielleicht nochmal einmal zur Fläche. Also 12 Hektar sollte nur symbolisieren, dass das sozusagen keine kleine Anlage mehr ist, wo man irgendwie mal so ein paar Container hinstellt, sondern das ist wirklich eine Anlage, die gebaut werden muss. Trotzdem ist es in Summe natürlich nicht so viel Fläche, wie man jetzt für Erneuerbare bräuchte oder sowas. Also 12 Hektar ist schon dann noch überschaubar. Genau, wie ist so eine Anlage aufgebaut? Im Grunde ist die kleinste Einheit bei einer Elektrolyseanlage immer die Elektrolysezelle. Ja, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei Batterien auch. Das ist im Grunde ja das Gegenteil einer galvanischen Zelle, wenn man so will. Also die Batterie ist eine galvanische Zelle und die Elektrolyseanlage, die Elektrolysezelle ist im Grunde das Gegenteil. Und da hat man in der Regel immer pro Zelle ja so einen Spannungsbereich von 1,5 bis 2 Volt. Und wenn man jetzt die Produktionskapazität erhöhen will, müsste man im Grunde, das macht man bei Batterien ähnlich, die Fläche erhöhen, ja, damit man sozusagen auf Stromstärken kommt, die dann für solche Systeme relevant sind. Und was wir dann eben tun, ist diese Zellen, also wir oder unsere Lieferanten, auf eine gewisse Zellfläche zu erhöhen und dann werden die gestapelt. Ne? Batterien werden ja gerollt und Elektrolysezellen werden gestapelt und dann hat man die kleinste zusammenhängende Komponente, was wir als Stack bezeichnen, also den Zellstapel. Und davon haben wir etwa so roundabout 300 Stück in dieser Anlage. Das heißt, relativ modular aufgebaut über diese Einzelstacks auf dann diese 320 MW skaliert.
Und wie würde diese Maschine dann arbeiten? Wie sieht dann der Prozess dann da so aus, der technische Prozess?
Genau, also man kann sich das im Grunde, vielleicht gehen wir das einmal durch, wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Strom kommt aus dem Umspannwerk. Wir sind direkt an ein großes Umspannwerk angeschlossen, das wiederum an knapp 3 GW Offshore-Wind angeschlossen ist. Der Strom kommt also an dieses Umspannwerk, muss dann über eine Leistungselektronik übersetzt werden. Das heißt, die Spannung und die Stromstärke wird angepasst und vor allem wird sie gleichgerichtet. Die Elektrolyse braucht Gleichstrom, wir kriegen aber Wechselstrom, also ein Gleichrichter ist da dann verbaut. Und dann geht der Strom im Grunde direkt in diese Stacks, die ich gerade erwähnt habe, produzieren den Wasserstoff. Und dann wird wiederum der Wasserstoff abgegriffen. Der muss dann einmal gereinigt werden, also getrocknet werden. Und der wird dann nochmal verdichtet auf 30 Bar und mit diesen 30 Bar dann übergeben an das Kernnetz, also im Grunde an die Netzinfrastruktur. Das heißt, neben diesem Stack, kann man sich dann vorstellen, hat man noch so ein paar weitere Komponenten, Verdichter, Trocknung, Leistungselektronik. Aber das ist das, was dann sozusagen diese Gesamtanlage dann am Ende ausmacht.
Und wie sieht es mit Speicherung aus von dem Wasserstoff? Geht das auch?
Ja, gute Frage. Das ist im Grunde ist ja die Speicherung letztlich die große Stärke des Wasserstoffs, weil wir sehr, sehr große Energiemengen über sehr lange Zeiträume speichern können. Und das auch als Ergänzung sozusagen zu Batteriespeicher. Batteriespeicher sind sehr, sehr stark in Strukturierung von so Tageskapazitäten. Also wenn man PV meinetwegen von der Mittagszeit auf den Nachmittag oder mal auf den nächsten Tag schieben will. Batterien sind aber dann oder stoßen dann an ihre Grenzen, wenn wir saisonal speichern wollen. Das können wir mit Wasserstoff sehr gut machen. Dann allerdings nicht on-site, also nicht an der Elektrolyseanlage, sondern da entwickeln wir parallele Großspeicher. Das sind dann Untertagespeicher, Kavernenspeicher. Das machen wir im Grunde heute schon für das Erdgas. Also unsere Erdgasreserven kennt jetzt ja jeder, wenn es immer heißt, die Speicher sind halb voll oder was auch immer. Das sind in der Regel Untertagespeicher. In unserem Fall sind das Kavernen und die können wir genauso nutzen für Wasserstoff. Und das ist im Grunde auch das Ziel, dass wir sozusagen dann strukturieren, also speichern über diese Untertagekavernen.
Jetzt hast du ja gerade auch schon gesagt, dass eure 320 Megawatt Elektrolyseanlage dann auch einen wirtschaftlichen Betrieb möglich macht. Woran liegt es, dass das jetzt erst 2026 soweit ist oder dass sowas mittlerweile dann noch kommerziell genutzt werden kann? Und du ja vorher schon beschrieben hast bei deiner Doktorarbeit, dass viel kleinere Megawattsummen waren. Woran liegt das? Was ist in den letzten Jahren passiert in dem Bereich?
Ja, das im Grunde sind das vielleicht mal auf 3 Ebenen adressiert. Das eine ist natürlich ganz offensichtlich die technische Ebene. Natürlich hat man die Elektrolyse, die kennt man seit Jahrzehnten. Das ist jetzt auch gar nicht das große Hexenwerk, aber sozusagen für diese systemische Integration in ein Stromsystem, das im Grunde dynamische Lasten vorgibt, das ist eigentlich das Neue an der Sache, dass wir die Elektrolyse eben nicht wie so eine kommerzielle Industrieanlage mit konstanter Last beschicken, sondern dass wir sie im Grunde dynamisch betreiben. Das ist sozusagen technisch das Neue. Da muss es durchaus auch Entwicklungen geben, gerade wie die Anlagen sich dann in solchen dynamischen Betriebszellen verhalten. Das musste wiederum skaliert werden. Also das ist sozusagen auf der technischen Ebene das, was Neues. Das Zweite, was ganz entscheidend ist, ist natürlich, dass der Preis des Stroms, der reingeht. Ja, und wenn wir eben auf erneuerbaren Strom gucken, dann braucht man natürlich erstmal diese Skalierung und die Kostendegression auf der Stromseite. Ja, also der erneuerbaren Strom, der vor 20 Jahren auch noch teuer war, der war dann über die Elektrolyse sozusagen nochmal teurer. Und wir brauchten diese Kostendegression, die wir ja in den letzten Jahren tatsächlich gesehen haben, gerade bei PV, um dann auch auf Kostenbereiche zu kommen, die für die Wasserstoffproduktion relevant sind. Das ist also sozusagen die marktliche Sichtweise. Und das Dritte ist natürlich die politische Sichtweise. Wenn es am Ende ein Sektorkopplungselement ist, ein Dekarbonisierungselement ist, dann braucht es natürlich die politische Unterstützung. Das hat sehr lange gebraucht, bis wir sozusagen dieses Verständnis hatten, dass man politisch unterstützen muss. Erst so ab 2020 mit der nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung hat sich das Bild politisch geändert und erst ab diesem Zeitpunkt im Grunde sind auch die Maßnahmen ergriffen worden, die es uns heute möglich machen, überhaupt über kommerzielle Projekte zu sprechen. Und eins davon, um das auch nochmal explizit zu erwähnen, ist natürlich die Förderung. Unsere Anlagen werden stark gefördert, gerade auf der Investitionsseite, sonst würden wir das in dieser frühen Marktphase nicht wirtschaftlich bekommen.
Den Begriff Wasserstoff verbinden viele dann ja auch direkt mit Autos. Ist es deiner Meinung nach realistisch, dass sich Wasserstoff als Kraftstoff für Privatfahrzeuge noch durchsetzt?
Ja, man verbindet das deswegen mit Autos, weil es im Grunde aus dem Automotive-Bereich kam. Es war sozusagen immer die Idee, mit Wasserstoff Fahrzeuge anzutreiben. Das ist auch schon mit Entwicklung der Brennstoffzelle im Grunde seit den 70ern. Das wäre auch für die Wasserstoffbranche ein guter Case gewesen, weil der Verkehrssektor in der Regel sehr, sehr gut bezahlt und damit hätte man sehr schön diese Kostendegression, die ich ja gerade aufgemacht habe, auch für die Wasserstoffgestehungsseite machen können. Das ist nicht passiert. Die deutsche Autobranche hat sich im Grunde entschieden, Batterie zu entwickeln und Wasserstoff zurückzustellen. Und das muss man jetzt auch fairerweise sagen, durch diese Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben auf dem Batteriebereich, ist natürlich für den PKW die Konkurrenz oder überhaupt die technische Vergleichbarkeit zugunsten der Batterie zu sehen. Ne? Also man im Grunde mit Reichweiten, die wir heute sehen im PKW-Sektor von 600 bis 800 Kilometern, fehlen dem Wasserstoff gewisse Argumente. So, wo es ein bisschen anders aussieht, ist dann, wenn man eben große Energiemengen braucht, Schwerlastverkehr, das ist durchaus ein Thema, was diskutiert wird, oder Flottenanwendung, ÖPNV sind Bereiche, in denen auch heute noch auf Wasserstoff geschaut wird und wo es auch durchaus Case gibt, die funktionieren. Interessant wird es dann natürlich, wenn du jetzt mir die Frage stellst, kommt es nochmal im PKW-Sektor? Interessant wird es dann, wenn wir auf die Infrastrukturen schauen, insbesondere auf ein System, was dann sozusagen in eine 100% Marktdurchdringung gehen muss, ob das infrastrukturell möglich ist und auch, das gilt ja nicht nur für Deutschland, ob das global möglich ist. Der Automotive-Bereich ist ein globaler Markt. Wenn also ein anderer Markt dieser Welt sich entscheidet, doch nochmal Wasserstoff in den PKW zu bringen, dann kann es eine Chance geben. Wenn du mich fragst, in Deutschland wird das aber erstmal kein Thema sein. Also wenn, dann eher sozusagen für Schwerlastverkehr. Privatfahrzeug ist aktuell durchaus schwierig, ja.
Okay, jetzt ist die Verkehrsbranche ja ein Bereich. In welchen anderen Branchen und Bereichen ist Wasserstoff schon ein Thema und könnte es zum Beispiel noch ein Thema werden?
Genau, wir adressieren letztlich mit unseren Anlagen zu 100% eben Industriekunden, also nicht den Verkehrssektor oder beziehungsweise indirekt den Verkehrssektor, weil spannende Cases sind aktuell die Raffinerien. Warum? Weil Raffinerien heute schon Grauenwasserstoff einsetzen im Prozess, um konventionelle Kraftstoffe herzustellen. Und da kommt dann wieder die Politik ins Spiel. Vielleicht weiß der eine oder andere, dass wir ja eine Vorgabe haben für diese Kraftstoff-in-Verkehr-Bringer zu erneuerbaren Kraftstoffen. Ne? Also das berühmte E10, das man kennt, das ist im Grunde so eine politische Vorgabe. Und dieser Anteil der erneuerbaren Kraftstoffe wird angehoben. Und man kann diese Quote auch erfüllen, indem man im Prozess für die Herstellung von konventionellen Kraftstoffen eben grünen Wasserstoff einsetzt. Und weil sich das für die Raffinerien durchaus lohnt, um diese Strafzahlung zu vermeiden, sehen wir da erste gut funktionierende Case. Ne? Das sind auch, wenn man jetzt ein bisschen in die Branche schaut, sind auch die ersten großen Verträge, die geschlossen wurden, sind in der Regel auf Raffinerien fokussiert. So, und dann gibt es als nächsten großen Bereich den Stahlsektor. Man braucht, um sozusagen das Erz, aus dem Erz das Eisen zu machen, braucht man im Grunde oder kann man Wasserstoff einsetzen, um den Sauerstoff daraus zu bekommen. Und da sehen wir auch tatsächlich erste Case und auch erste Stahlunternehmen, die umstellen, also ihre Prozesse so umstellen, dass sie den Wasserstoff auch einsetzen können. Und dann wird es tatsächlich Stahl als Sektor sein, der auch Wasserstoff in großen Mengen nehmen kann.
Du hast die Politik jetzt schon mehrfach angesprochen. Wo hapert es da deiner Meinung nach beim Thema Wasserstoff noch?
Das Problem beim Wasserstoff ist immer die sehr hohe Komplexität. Ne? Das merkt man ja, wenn ich es jetzt so erzähle. Wir müssen über Stromsektoren sprechen, wir müssen über den Gassektor sprechen, wir reden über Industriekunden, wir reden teilweise bis in den Verkehrsbereich rein. Also wir reden über ganz viele Sektoren. Das ist ja sozusagen per se der Fall, wenn man über ein Sektorkopplungselement spricht. Und das heißt auch, dass wir an ganz vielen Stellen natürlich politischen Support brauchen, ja, so auf all diesen Ebenen. Ich brauche sozusagen nicht nur ein gutes System für den Offtake, sondern also für den Kunden am Ende, sondern ich brauche es auch für das Stromsystem, ich brauche es auch für das Wasserstoff-Gas-System. Und das ist so ein bisschen vielleicht, wenn ich es einmal runterbrechen sollte, wo ist die Schwierigkeit, diese Synchronisation hinzubekommen. Also dass sozusagen der Kunde am Ende seine Differenzkosten gefördert bekommt. Das sind die, kennt man vielleicht, die Carbon Contracts for Difference oder Contracts for Difference, dass wir aber gleichzeitig auch die richtigen politischen Rahmenbedingungen für zum Beispiel die Wasserstofferzeugung, das hatte ich gerade kurz angeteasert, dass wir von der EU sehr strenge Vorgaben kriegen, was es uns wiederum teurer macht. Das sind die sogenannten RFNBO-Kriterien, Renewable Fuels Non-Biological Origin. Also da wird es uns durchaus schwer gemacht. Und dann sind es aber auch solche Themen wie Stromnetzentgelte und die Regelung zu Stromnetzentgelten. Ja, also man sieht, auf ganz vielen Ebenen müssen wir die Dinge synchronisieren und auch im Sinne des Gesamtsystems ausrichten, damit dann Wasserstoff eine Chance hat.
Ich habe es eingangs auch schon erwähnt, du bist Teil des VDE-Zukunftsdialogs Wasserstoff. Welche Rolle spielen auch Initiativen wie diese, gerade auch im Diskurs mit der Politik?
Ja, tatsächlich ganz wichtige. Letztlich ist ja die ganze Wasserstoffbewegung geht aus solchen Initiativen hervor. Also einzelne Akteure können bei dieser Komplexität nicht alleinig sozusagen so einen Markt machen, sondern es braucht auch die Abstimmung zwischen den Akteuren. Das sieht man ja bei uns, wenn wir jetzt von Emden, da steht unsere große Anlage, zu einem Kunden wollen, der irgendwo in Mitteldeutschland ist, dann brauche ich auf dem Weg dahin mindestens eine Leitung, was wiederum ein dritter Akteur ist. Ich brauche einen Speicher, ich brauche den Kunden. Das heißt, ich brauche ganz, ganz viele Akteure, die auch da wieder abgestimmt aufeinander die Dinge angehen. Und deswegen sind solche Initiativen ganz elementar wichtig für uns. Das waren sie sozusagen schon, als wir erstmalig für die Wasserstoffstrategie geworben haben. Und sie bleiben es auch jetzt, wo wir sozusagen noch die nächsten Stellschrauben einstellen müssen, damit wir dann am Ende ein funktionierendes System bekommen. Also letztlich ist das ganz essentiell, dass wir weiterhin im Austausch bleiben, auch mit der Politik, auch die richtigen Botschaften senden und im besten Fall das aufeinander abgestimmt.
Ja, gib uns gerne nochmal so ein bisschen Einblicke in diese Initiative. Wie sieht die Arbeit da aus?
Ja, genau. Wir haben im Grunde in verschiedenen Bereichen über die gesamte Wertschöpfung, das ist ja mal das Entscheidende, was ich gerade sagte, ne? Man muss die gesamte Wertschöpfung mitdenken und man muss sie insbesondere auch, und das macht aus meiner Sicht den VDI an der Stelle auch sehr, sehr stark, man muss sie insbesondere auch technisch denken, denn üblicherweise werden solche Dinge sehr oft rein politisch besprochen, ohne sozusagen den technischen Background zu haben. Ich gebe ein Beispiel, diese Strombezugskriterien für die Elektrolyse haben im Grunde die technischen Möglichkeiten der Anlage völlig außer Acht gelassen. Das heißt, sie diskutieren im Grunde diese Elektrolyse wie so eine Blackbox. Was reingeht, geht so wieder raus, ohne dass dazwischen irgendwas passiert. Und das ist natürlich unglücklich. Und da ist der VDI sehr stark, dass wir eben zusammen mit Ingenieurinnen und Ingenieuren diese Themen besprochen haben, über die gesamte Wertschöpfung hinweg und abgestimmt da eben auch wirklich spezifisch für die einzelnen Aspekte Botschaften senden. Und das macht gerade, finde ich, diese Initiative des VDI sehr, sehr stark, weil sie eben wirklich über die gesamte Wertschöpfung auch mit technischer Expertise Fragen und Botschaften formulieren kann.
Vom 20. bis zum 24. April findet ja die Hannover-Messe statt und da ist der VDI auch als Aussteller vertreten und du bist auch dabei. Direkt am 20. April, also das ist der Montag, dürfen wir dich beim VDI-Panel zum Thema Wasserstoffhochlauf erleben. Kannst du uns den Begriff Wasserstoffhochlauf noch mal einmal erklären?
Ja, eigentlich müsste es Wasserstoffmarkthochlauf heißen, aber viele sagen tatsächlich kurz Wasserstoffhochlauf. Ja, letztlich ist es im Grunde das Ziel, dass Wasserstoff Teil des Energiesystems wird. Ja, also so wie es heute Erdgas auch ist. Und das verbirgt sich hinter diesem Begriff Wasserstoffhochlauf. Das bedeutet, man muss erstmal erste kommerzielle Projekte starten. Das machen wir gerade mit unseren Projekten, die wir eben schon mal besprochen haben. Man muss dann aber auch in die Skalierung kommen. Also es muss dann Folgeprojekte geben. Es müssen weitere Kunden auch Interesse an Wasserstoff zeigen und auch weitere Lieferverträge abschließen. Wir müssen technische Entwicklungen machen. Ne? Die Hersteller und Zulieferer müssen sich entwickeln. Also das ist im Grunde alles unter diesem Begriff Wasserstoffhochlauf zu verstehen. Dass letztlich alles, was für so einen Markt, für so einen funktionierenden Markt notwendig ist, auch passiert und mit den richtigen Maßnahmen dann in die Entwicklung gebracht wird.
Du hast jetzt gerade schon ganz viele Bereiche angerissen. Was sind so die zentralen Hürden, die es da noch gibt, dass es eben zu so einem Wasserstoffhochlauf kommt?
Die ganz zentrale Hürde ist natürlich dieser berühmte Kostengap, also die Kostenlücke zwischen den Gestehungskosten und der Zahlungsbereitschaft der Kunden. Ja, das heißt im Grunde, mal ganz platt gesagt, stellen wir zu teuer her und der Kunde ist sozusagen nicht bereit, diese hohen Preise zu zahlen. Da haben wir ziemlich viel Entwicklung gehabt in den letzten Jahren. Also wir sind da von sehr, sehr hohen Kostenniveaus auf Kostenniveaus gekommen, die tatsächlich erste Verträge auch ermöglichen. Das sind dann aber ja noch keine liquiden Märkte. Ne? Liquide Märkte heißt, ganz viele Akteure können sozusagen an diesem Markt partizipieren, und da sind wir eben noch nicht. Wir sehen bis jetzt immer sozusagen so bilaterale Verträge, sagen wir mal. Das heißt, diese Kostenlücke, um die muss es gehen, und das schafft man eben, wenn man die Dinge gemeinschaftlich angeht, also sprich die Produktion, also die Wasserstofferzeugung in den Kosten senkt. Das können technische Themen sein, wie Effizienzsteigerung, wie Verlängerung der Lebensdauer, alles solche Themen sind technische Themen, die zu Kostensenkung führen. Das sind aber auch politische Dinge, wie ich gerade sagte, sowas wie Netzentgelte oder diese Strombezugskriterien, wie sie heißen. Also was ist grüner Wasserstoff per Definition? Auch das kann man erleichtern. Also da müssen wir auf jeden Fall ran. Und parallel dazu müssen wir aber auch die Kundenseite adressieren, also sprich die dann noch verbleibende Kostenlücke fördern. Macht die deutsche Regierung zum Beispiel durch die sogenannten Klimaschutzverträge. Das sind eben solche Contracts for Difference, also die im Grunde so eine Finanzierungslücke fördern. Und insbesondere auch müssen wir natürlich den berühmten Midstream, das ist das, was beides miteinander verbindet, also die Produktion und die Abnahme, auch die muss entwickelt werden. Da sind wir mit dem Kernnetz auf einem guten Weg. Das Kernnetz ist ja im Grunde die initiale Leitungsinfrastruktur. Aber auch da brauchen wir eben noch weitere Schritte. Wir müssen insbesondere die Speicherinfrastruktur mitdenken. Das hatte ich gerade so kurz angeteasert. Aber da ist im Grunde aktuell noch politisch relativ wenig passiert. Auch okay. Da auf der Ebene muss man natürlich adressieren. Weil sonst kriegst du diese Produktionsseite und die Abnahmeseite nicht gut miteinander verknüpft. Ne? Mhm.
Was stimmt dich denn positiv, dass es sich weiter so entwickelt, wie du jetzt gerade auch schon angesprochen hast?
Also was mich beim Wasserstoff in den letzten, ich mache es jetzt ja schon eine Weile, positiv gestimmt hat, ist, dass man sehr, sehr viele schlaue Argumente findet, es zu tun. Und ich habe bislang sehr wenig Argumente gefunden, die dagegen sprechen. Ich mache mal so ein paar auf. Also das Dekarbonisierungsthema ist natürlich eines, was wir gerade so in den letzten Jahren, ne, wir erinnern uns alle, wir hatten mal einen grünen Bundeswirtschaftsminister. Natürlich war dann Dekarbonisierung und Klimaschutz ein ganz, ganz zentrales und wichtiges Thema. Jetzt ist es gerade Versorgungssicherheit und Resilienz. Und auch da ist Wasserstoff eine sehr starke Antwort, weil wir eben im Grunde uns inländisch, also sprich in Europa, unseren Primärenergieträger, nämlich Erneuerbare, selbst herstellen können und selbst beziehen können. Wir müssen nicht sozusagen über Drittstaaten gehen. Das ist auch etwas, was politisch gerade sehr stark in Vordergrund gestellt wird. Also sprich Resilienz und Energieversorgungssicherheit. Und das Dritte, was auch immer stark betont wurde, ist industriepolitisch. Also wir wollen ja auch als Technologielieferant global Anlagen liefern. Und auch da haben wir sehr, sehr gute Argumente, Elektrolyse oder überhaupt die gesamte Wasserstofftechnologie als Kerntechnologie zu erkennen. Genau, und deswegen stimmt mich immer positiv, dass egal mit wem man spricht, irgendjemand findet immer ein gutes Argument, warum es aus seiner Perspektive sinnvoll ist, diesen Wasserstoffmarkthochlauf auch tatsächlich in die Entwicklung zu bekommen.
Damit sind wir dann ja auch schon beim Ausblick in die Zukunft und dem Schluss dieser Folge. Wenn wir mal 10 Jahre nach vorne schauen, woran würdest du dann festmachen, dass Wasserstoff erfolgreich etabliert ist?
Im Grunde, aus meiner Sicht wäre Wasserstoff dann erfolgreich etabliert, wenn er im Energiesystem ähnlich wie Strom und Gas gehandelt wird, wie das heute über die üblichen Handelsplattformen möglich ist. Also man spricht dann immer gerne vom liquiden Markt, das nichts anderes bedeutet, als dass ganz viele Player Wasserstoff anbieten und ganz viele Kunden Wasserstoff abnehmen. Ja, das wäre dann ein liquider Markt, und dann hätte man das im Grunde als festen Bestandteil des deutschen Energiesystems. Man streitet sich heute mal so ein bisschen darüber, was ich etwas unglücklich finde, wie hoch die Kapazitäten dann wären, also wie viel GW ist dann installiert, wie viel TWH werden über die Märkte geschoben. Ich finde, das ist gar nicht unbedingt die Frage, die wir uns stellen müssen, sondern wir müssen erstmal überhaupt anfangen, in diesen Markt zu kommen. Und dann wird der Markt tatsächlich auch zeigen, wie viel Kapazitäten er marktlich sozusagen vertragen kann. Also mit anderen Worten, für mich ist erstmal wichtig, dass wir Richtung 10 Jahre so einen liquiden Markt sehen. Also viele Akteure, die verkaufen wollen, und viele Akteure, die abnehmen.
Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen, das Thema Wasserstoff. Danke dir für die spannenden Einblicke, Gerd.
Sehr gerne, vielen Dank.
So, und ich habe es in der Folge schon erwähnt, vom 20. bis zum 24. April ist der VDI auf der Hannover Messe. Ihr findet uns in Halle 11 bei Stand B37. Neben dem Talk zum Thema Wasserstoff gibt es auch noch viele andere Vorträge und Talkrunden. Einen Link zu weiteren Infos zum VDI-Stand auf der Hannover Messe findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Unter anderem gibt es auch die Möglichkeit für VDI-Mitglieder, sich ein kostenloses Ticket zu sichern. Natürlich freuen wir uns auch diesmal wieder über Feedback von euch zu dieser Folge. Schreibt uns gerne eine Mail an podcast@vdi.de oder kommentiert einfach unter der Folge. Da könnt ihr auch wie immer gerne Themen vorschlagen. Für heute war's das jetzt. Ich bin Christopher Batschik und freue mich schon aufs nächste Mal.